Wow, was für eine Serie. München wartet auf den Finalgegner und heute Abend entscheidet sich, wer es wird. In Berlin kommt es zu Spiel 5 zwischen den Eisbären und Adler Mannheim. Spannung ist vorprogrammiert. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert und mein Name ist Konstantin Krüger. Es geht auch mit meinen beiden Gesprächspartnern natürlich um die Spannung in den Playoffs, aber wir haben zudem viel mehr im Gepäck. Mit Alexander Sulzer, ehemaliger Topspieler, spreche ich über seine neue Tätigkeit in Bremerhaven, denn dort wird er Co-Trainer von Thomas Popiesch. Sulzer erzählt von den kurzen, aber sehr vertrauensvollen Gesprächen und was genau seine Aufgabe an der Küste sein wird. Und im Blick über den Tellerrand beleuchte ich mit Uli Egen die Aufgaben eines Serienmanagers. Denn in der Playoff-Zeit gibt es seitens der Liga für jede Serie zwischen den Clubs eine neutrale Person als Ansprechpartner. Vorbild ist die NHL. Egen, selber früher Spieler und jetzt Trainer in Belgien bei Lüttich, erzählt sehr anschaulich, wie genau seine Aufgaben aussehen. Und dass vor allem eine Sache in dieser heißen Phase extrem wichtig ist, die Kommunikation mit den Managern. Dabei kommt es aber zudem auf den Zeitpunkt an. Nach den Spielen lasse ich sie alle in Ruhe. Am nächsten Tag rufe ich erst an, sagt er. Klingt nachvollziehbar. Schließlich geht es um unglaublich viel. Und damit jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, und damit rein in einen neuen Podcast, auf den ich mich freue. Und ich sage hallo, Alex Sulzer.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich genieße das traumhafte Wetter und die freie Zeit.
Ja, super. Und die Playoff-Zeit, wie wir eben schon kurz miteinander besprochen haben. Wir sprechen jetzt am Mittwochvormittag. Der Podcast erscheint ja immer donnerstagmittags. Also wir sind, wie wir jetzt wissen, zwischen Spiel 4 und Spiel 5. Gestern Abend, die Adler Mannheim haben sich durchgesetzt. 4-3 gegen die Eisbären. Das hast du dir sicherlich angeschaut, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue mir natürlich so viele Spiele an, wie ich kann. Und jetzt gerade in dieser absolut tollen Halbfinalserie versuche ich keine Minute zu verpassen. Es macht wirklich Spaß, zwei qualitativ tolle Mannschaften auf Augenhöhe spielen zu sehen.
Ja. Nimm uns da mal ein bisschen mit aus deiner auch, du hast ja so eine doppelte Sicht auf die Dinge und solche Spiele, glaube ich, nämlich einmal als ehemaliger Spieler, der selber sehr, 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 sehr gut gespielt hat und jetzt als Trainer. Wie blickst du denn auf diese Serie und vor allem auf das Spiel gestern Abend, auch gerade so von der Intensität her?
Ja, also das ist eine sehr, sehr intensive, schnelle und harte Serie bis jetzt. Beide Mannschaften spielen sehr auf Augenhöhe. Es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft auch. Also beide sind sehr, sehr tief über 4 Reihen, 7 Verteidiger. Und es macht da wirklich Spaß zuzuschauen. Ich kann mir nur allzu gut vorstellen, wie auch die Spieler die Serie genießen, dass man sich da wirklich mit dem Besten misst und am Ende des Tages ja dann auch wirklich immer nur ein, zwei Tore die Entscheidung bringen. Und ja, gestern war natürlich ein Spiel, wo man wusste, dass ein Tor den Unterschied machen wird. Und ja, man hat dann auch gemerkt, dass gerade im letzten Drittel, die haben sich nicht mehr viel gegeben. Da hat es keine hochkarätigen Torchancen mehr gegeben. Da wurde wirklich fast schon Schach gespielt, sehr, sehr schnelles und hartes Schach. Und ja, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es macht einfach richtig Spaß zuzuschauen. Und dann aus Coach-Sicht ist es natürlich auch eine tolle Herausforderung für die Trainer, dass man gerade auch aufgrund dieser qualitativen Gleichwertigkeit dann wirklich minimale Unterschiede finden muss und der Mannschaft dann geben muss, um dann auch tatsächlich einen Unterschied zu machen. Also das ist für alle Beteiligten, inklusive dann auch der Zuschauer mit dem Endergebnis, eine ganz tolle Serie.
Mhm. Nochmal aus Spielersicht gefragt, in deine Richtung, wie gesagt, als ehemaliger Topspieler, was passiert jetzt so bei den Jungs auch gerade kopftechnisch dann zwischen so einem harten Spiel 4 und wie du gesagt hast, die ganze Serie ist hart, so war es ja auch vorauszusehen, wenn so zwei solche Top-Mannschaften aufeinandertreffen und jetzt vor so einem entscheidenden Spiel 5 auch gerade dieses immer wieder angesprochene, wonach ich auch immer wieder frage, weil ich es total spannend finde, gerade dieses Mentale vielleicht auch, was da bei dem einen oder anderen im Kopf sicherlich vorgeht.
Ja, also das sind ja ich kann nur so diesen Klischeesatz sagen, das sind ja genau die Spiele, warum man das ganze Jahr trainiert, wofür man Eishockey spielt. Und da freut sich jeder drauf. Klar, ist natürlich eine gewisse Grundspannung und Anspannung im Körper und vor allem dann auch im Kopf, die du aber auch haben musst, um dann tatsächlich voll fokussiert zu sein. Und jetzt sind ja beide Clubs sehr, sehr erfahrene Teams mit erfahrenen Spielern, die alle schon in diesen Situationen waren. Ich denke, dass das, wie gesagt, mehr Vorfreude mit einer minimalen Anspannung ist als alles andere. Und das sind die Spiele, wofür man also gespielt.
Wie war es bei dir damals? Vielleicht letzte Frage dazu, bevor ich dann auch nochmal frage, wie du vielleicht in Spiel 5 vorne siehst. Wie war das bei dir? Musstest du dich eher nochmal runterbringen, sozusagen, zwischen solchen Spielen?
Ja, also ich hab dann einfach versucht, so gut es geht, abzuschalten, bin dann im Wald spazieren gegangen, solche Sachen. Und habe einfach versucht, dann, wie gesagt, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und dann das tut mir leid.
Ja, das meine ich. Wir hören deinen Hund im Hintergrund.
Genau, ich war dann mit den Hunden spazieren und das bringt mich immer runter oder hat mich immer runtergebracht. Wie gesagt, man wird von den Coaches gut vorbereitet, man weiß genau, was man machen muss und hat dann auch sich dementsprechend auch vorbereitet, ist die Sachen dann im Kopf nochmal durchgegangen und aber wie gesagt, das waren auch für mich die tollen Spiele, man hat da das Kribbeln im Bauch gehabt, was man sonst vielleicht nicht in jedem Spiel nicht mehr hatte, mit viel Erfahrung und das war totale Vorfreude mit leichter Anspannung.
Ja, und wie siehst du denn jetzt Spiel 5? Letzte Frage dazu. Siehst du die Berliner dann vielleicht doch einen Tick vorne, weil sie dann auch zu Hause spielen und weil sie, das sagt man ja auch oft, dass sie so ein Urvertrauen irgendwie in ihre eigene Stärke haben, oder haben die Mannheimer jetzt vielleicht so ein bisschen die Nase vorn, wenn man so eine 0-2-Geschichte aufholt?
Also ich persönlich sehe die Berliner minimal vorne. Ist natürlich sehr schwierig, da jetzt eine Voraussage zu tätigen. Ich denke, dass die Berliner nicht 3 Spiele in Folge verlieren. Allein deshalb sehe ich sie vorne. Die Geschichte und die Statistik belegt das ja immer wieder, dass das wirklich ganz, ganz selten vorkommt. Ich glaube, es ist jetzt nur 2 oder 3 Mal vorgekommen in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga. Ich denke aber auch, um die Statistik jetzt mal wegzulassen, dass, wie gesagt, die Berliner nicht 3-mal hintereinander verlieren werden. Und man hat ja gestern dann auch phasenweise schon gesehen, wie selbst unter Druck und wenn sie ein Tor hinten waren, wie ruhig die dann noch spielen, wie kontrolliert die auch spielen. Gerade auch in Überzahlsituationen hat man das dann gesehen, wo sie gestern kein Tor geschossen haben, wo man aber, wie gesagt, diese Ruhe und diese Erfahrung sehen konnte. Ich denke, dass sie das morgen in ihrem Heimspiel dann für sich auch entscheiden werden und so ausspielen werden.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Danke dir für die Insights dazu. Und dann wollen wir natürlich auch über deine neue Tätigkeit sprechen. War für den einen oder anderen Anfang dieser Woche schon nachzulesen. Und das wurde jetzt, glaube ich, auch gestern dann offiziell kommuniziert. Du bist zur neuen Saison neuer Co-Trainer bei den Fishtown Penguins Bremerhaven. Sag doch mal, wie es dazu kam.
Ja, also erstmal, ich freue mich natürlich sehr auf die Aufgabe und die Chance, die ich da bekomme. Ich bin ja letztes Jahr nach Krimmetschau gegangen und habe da als Co-Trainer gearbeitet und hatte da dann auch einen Jahresvertrag bis zur Saisonende und habe mich dann dementsprechend umgehört gegen Ende der Saison. Und, dann hat Bremerhaven auch sehr, sehr schnell großes Interesse gezeigt. Und nach wenigen guten Gesprächen war das dann für mich auch sehr, sehr klar, dass ich da hin möchte und dass ich diese Chance wahrnehmen möchte.
Wann geht's offiziell für dich los?
1.8. ist Vertragsbeginn. Und ich denke, dass ich dann Ende Juli auf jeden Fall schon hingehen werde. Bin jetzt gerade auf Wohnung oder Haussuche, je nachdem, was ich finde, was passt. Und dass ich mich dann da schon ein bisschen setteln kann, einleben kann, dass ich dann bereit bin, wenn es losgeht.
Du hast gesagt, kurze, intensive Gespräche. Dann hast du höchstwahrscheinlich mit Thomas Popisch gesprochen oder mit wem zusätzlich noch?
Genau, ich habe mit Thomas Popisch und Alfred Prey gesprochen. ja, wie gesagt, das, man war da sofort auf einer Wellenlänge. Die Vorstellungen und Philosophien, die passen wirklich gut zusammen. Und ja, auch für mich die Chance, die ich da sehe, mich einzubringen und das Aufgabengebiet, das für mich angedacht ist, hat mich dann voll überzeugt. Und ja, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, das war dann eine sehr, sehr einfache Entscheidung.
Aufgabengebiet, gutes Stichwort. Nimm uns da mal mit. Was ist so, was wird so in erster Linie, werden so deine Themen sein, die du als Co-Trainer dann nicht nur an der Bande während des Spiels, sondern vor allem ja auch im täglichen Training mit den Jungs, mit der Mannschaft übernehmen sollst?
Genau, also grundsätzlich so in dem In-Game-Coaching bin ich für die Verteidiger verantwortlich und zuständig, und so im Alltagsgeschäft bin ich für Unterzahlspiel und das gesamte Spiel ohne Scheibe verantwortlich, also den gesamten defensiven Bereich.
Okay, wie siehst du denn grundsätzlich so diesen Standort Bremerhaven? Da hast du dich dann ja sicherlich im Vorwege nochmal explizit mit beschäftigt, aber bist ja eh grundsätzlich, glaube ich, ziemlich gut drin, was so die einzelnen Standorte in der Liga angeht.
Ja, also ich persönlich finde, dass es ein toller Standort ist. Das, man hat ja auch gesehen, seitdem sie in der DL mit dabei sind, ich glaube, fast jedes Jahr mittlerweile in den Playoffs und größtenteils sogar direkte Playoff-Qualifikation, Champions League-Teilnahme, also da die sportliche Seite ist, erfüllt da wirklich auch meine Wünsche und Anforderungen. Und ja, auch wie die Organisation geführt wird, ist in kleinerem Rahmen, aber sehr, sehr fein. Also ist jetzt vielleicht nicht die größte Organisation mit 30 Angestellten in der Geschäftsstelle, aber da läuft alles rund, da ist alles top organisiert, da hat jeder sein Aufgabengebiet, das er wirklich super ausfüllt. Und ja, nicht zu vergessen, die Fans da sind natürlich überragend. Allein aus der Zeit, als ich noch selber aktiv gespielt habe, das war immer ganz, ganz schwere Spiele, da vor der Kulisse zu spielen. Und ja, da freue ich mich auch drauf, dann diese Fans als Heimfans haben zu können.
Es ist ja schon erstaunlich, dass die es immer wieder schaffen, auch gerade wenn man so sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten und vielleicht infrastrukturellen, was du eben auch angesprochen hast, anguckt, dass die Mannschaft es immer in den letzten Jahren hinkriegt, besser abzuschneiden als andere Teams, die vermeintlich irgendwie vom Kader oder vom Budget her auch besser sind und ja immer in die Playoffs kommen, ne? Dieses Jahr nun auch.
Ja, auf jeden Fall. Also das spricht natürlich auch wirklich sehr für Alfred Prey und Thomas Popisch, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Und dann eben nach Zusammenstellung, wie sie auch gecoacht wird, dass da wirklich mit den Fähigkeiten der Spieler auch die besten Ergebnisse rausgeholt werden und erzielt werden. Und ja, das ist schon sehr, sehr imponierend, gerade wie du schon gesagt hast, im Vergleich zu anderen Clubs, die vielleicht wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen haben. Ja, da ist es natürlich doppelt faszinierend.
Die Defensive hattest du angesprochen, das war ja auch nachzulesen in der Mitteilung, die vom Club kam. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, dennoch die Frage, ist das ein Bereich, wo du glaubst, dass oder wo ihr euch auch nochmal zusammensetzen werdet, um vielleicht nochmal irgendwie was zu machen, also den einen oder anderen Spieler zu holen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, das ist der Hauptfokus, der für meinen Aufgabenbereich jetzt da ist. Und der aktuelle Kader ist noch nicht komplett. Da wird auf jeden Fall noch jemand dazukommen. Und ja, das wird auf jeden Fall versuchen, die Verbesserungen zu etablieren, die uns dann auch tatsächlich weiterbringen, als bis jetzt möglich war.
Die Krimmitschau hattest du auch angesprochen, warst jetzt ein Jahr da. Was sind denn so die besonderen Learnings, die du da aus deiner Co-Trainerzeit dann ja in der DEL2 mitnehmen konntest?
Ja, also für mich, was für mich natürlich neu war, ist das In-Game-Coaching als Trainer, wo du dann auch wirklich, wie gesagt, dafür verantwortlich bist, wer wann wie aufs Eis geht, welches Verteidigungspärchen gegen welche Sturmreihe des Gegners spielen soll oder dann auch spielt. Ja, und dann auch die kleinen Anpassungen, die man im Spiel macht. Das war so für mich die größte Learning Experience, die ich hatte. Und ja, ich hatte da aber mit Marian Basani wirklich einen sehr, sehr guten Head Coach, den ich auch sehr, sehr schätze, von dem ich da schon in den wenigen Monaten sehr viel lernen konnte und der mich da wirklich auf den richtigen Weg gebracht hat.
Dieses In-Game-Coaching auch interessant, wie ich finde. Oftmals, vielleicht auch für den einen oder anderen Laien, der nicht so oft Eishockey guckt, sieht es ja so aus, dass die Coaches so während des Spiels nahezu gar nichts beziehungsweise relativ wenig mit den Jungs besprechen. Ist das eigentlich so, weil man im Vorwege bestmöglich natürlich schon alles vorbereitet, die Reihen stehen, man weiß, wer gegen wen irgendwie, so wie du gesagt hast, welche Verteidigerpärchen gegen welche Stürmer spielen sollen? Oder kriegt man da ganz, ganz viel als Außenstehender und Zuschauer vielleicht auch nicht mit und es wird doch während des Spiels viel, viel mehr miteinander gesprochen?
Also es wird während dem Spiel auf jeden Fall mehr miteinander gesprochen, als dann der Zuschauer tatsächlich mitbekommt. Viel wird natürlich dann auch in der Drittelpause auch konkret angesprochen, wo man dann vielleicht auch mal nochmal eine Tafel zu Hilfe nimmt, um gewisse Dinge aufzuzeichnen. Ja, aber wie gesagt, es ist ja auch jetzt nicht so, dass die anderen Clubs, gegen die man spielt, dass es da riesengroße Überraschungen gibt, sondern das sind meistens Kleinigkeiten, die dann angepasst werden müssen, die man relativ schnell mit ein, zwei Sätzen dann auch den Spielern auf dem Eis mitteilt. Und bei der Qualität, die Spieler in der deutschen Eishockey-Liga haben, ist das dann auch jetzt nicht kein Hexenwerk dann für die, das umzusetzen.
Gab es für dich eigentlich grundsätzlich nochmal auf die Trainertätigkeit geblickt, gab es so einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, so ja, du könntest dir das vorstellen, das zu machen, oder wusstest du das eigentlich schon immer, beziehungsweise während deiner aktiven Zeit auch, dass wenn du nicht mehr selber spielst, dass du dann gerne als Trainer arbeiten möchtest?
Ja, das war immer ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte meine Phase, wo ich mir dachte, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann, als meine Erkrankung kam, die mich ja dann auch zu meinem Karriereende gezwungen hat, da war ich dann, um ehrlich zu sein, auch mal froh, ein paar Wochen, Monate gar nichts mit Eishockey zu tun zu haben. Da habe ich einfach Zeit für mich gebraucht, Zeit zum Gesundwerden gebraucht. Ja, und dann im Anschluss hatte ich ja dann angefangen mit diesen Nachwuchscamps, Nachwuchscoaching, und ja, dann hat das aber wirklich nur ein paar Wochen gedauert, bis ich dann wieder Feuer und Flamme war und dass ich dann mittendrin war, und dann ja, und dann kam ja auch schon die Sache mit Grimmitschau, und ja, da wusste ich dann vom ersten Tag an, dass es das ist, wo ich hin möchte, dass ich auch mit Profis wieder arbeiten möchte und dann auf jeden Fall auch im Profigeschäft als Trainer wieder tätig sein möchte.
Diese Nachwuchsthematik auch, hatte ich mir hier auch aufgeschrieben als Themenblock. Ist das etwas, was du auch jetzt weiterhin machst, oder lässt jetzt die neue Tätigkeit, lässt es das nicht mehr so richtig zu, oder passt das trotzdem von den Terminen her?
Ja, also in dem Umfang, wie ich es bis jetzt gemacht habe, die letzten beiden Jahre, ist das natürlich nicht mehr möglich. Weil, wie gesagt, während der DL-Saison oder letztes Jahr während der DL2-Saison ist der Spielplan und Trainingsplan so eng getaktet, dass da gar keine Zeit mehr für bleibt. Aber ich plane auf jeden Fall weiter, dass ich in den Sommermonaten da weiter Trainingscamps und Einheiten mit dem Nachwuchs auch mache, weil mich das auch sehr, sehr erfüllt, viel Spaß macht und ja, ich natürlich auch ein bisschen an die Kinder und den Nachwuchs zurückgeben möchte von dem, was ich gelernt habe die letzten 21, 22 Jahre, um vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu helfen auf dem Weg, auch die Chancen zu bekommen, die ich bekommen habe. Und aber auch auf der anderen Seite einfach Kindern, die die Freude am Sport zeigen möchte, und ja, dass ich einfach ein bisschen was zurückgebe, was mir das Leben beschert hat, das ich sehr, sehr genieße.
Ja, hört sich natürlich super an. Du hast ja dann auch durchaus prominente Unterstützung gehabt bei den ein oder anderen Trainingseinheiten, ne? Wenn ich da zurückdenke.
Ja, genau. Also ich habe natürlich immer versucht, dass ich entweder noch aktuelle oder ehemalige Profispieler mit dabei habe, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe, die ich natürlich auch sehr, sehr schätze. Und wie gesagt, ich habe das große Glück und die Möglichkeit, dass ich die Jungs so akquirieren kann, dass die da mitmachen, wenn die Bock drauf haben. Und das ist natürlich dann auch für die Kinder jetzt nicht nur inhaltlich toll, sondern auch einfach ein super Erlebnis, dann mit solchen Coaches auf dem Eis zu stehen und einfach durch so eine Trainingswoche zu gehen, wo man dann vielleicht auch von Coaching-Seite her noch ein bisschen extra rauskitzeln kann, weil die Kinder einfach noch mal ein bisschen mehr motiviert sind, wenn die mit einem aktuellen oder ehemaligen Profispieler dann auf dem Eis stehen können.
Ja. Organisierst du das eigentlich dann alles selber? Auch die Örtlichkeit und die Eiszeiten? Oder hast du da irgendwie, kannst du da dann auch auf dein Netzwerk zurückgreifen und kriegst das relativ zügig mit ein paar Telefonaten hin? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also zur Örtlichkeit, Eiszeiten und so, da habe ich hier, ich habe das jetzt bislang entweder in Kaufbeuren oder in Bergisch Gladbach gemacht, diese 5-Tages-Camps, und da kenne ich die ganzen Leute. Das ist dann relativ einfach organisierbar. Klar, die ganze Abwicklung mit Anmeldungen und Teilnahmebedingungen und das alles und dann auch die Buchhaltung, die dahinter steht und die versicherungstechnischen Dinge, die dahinter stehen, da bin ich schon mehrere Wochen mit beschäftigt und ich mache das auch in der Tat alles selber. Also da könnte man auch einen Fulltime-Job draus machen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, und dann bei der Camp-Woche selber habe ich natürlich dann ein tolles Team mit den Coaches, mit den Betreuern und vor allem aber auch meine Frau, die sich da auch mit Leib und Seele um alles kümmert, was abseits vom Eis ist, an Organisation und Supervising von den Betreuern und die Kinder in Empfang nehmen, das alles. Also das ist ein toller Familienbetrieb, so würde ich es nennen.
Ja, sehr gut. Ja, hört sich in der Tat super an. Kann man es wahrscheinlich wirklich nur allen Kiddies ans Herz legen, wenn da Termine anstehen, dass man sich das genau anguckt. Wir können das gerne auch versuchen, bei uns über die Kanäle dann sicherlich nochmal mit aufzunehmen. Abschließende Frage, wo wir gerade auch DL2, Krimmetschau so ein bisschen als Thema hatten. Diese Thematik Auf- und Abstieg ist ja auch etwas, was immer wieder, wie du auch weißt, immer wieder diskutiert wird. Nun hat Bietigheim das geschafft als Aufsteiger, haben eine tolle Hauptrunde gespielt, bleiben in der Liga. Die Löwen Frankfurt sind jetzt in der Lage, durch diesen sportlichen Titelgewinn, wenn sie es dann auch wirtschaftlich schaffen, dann auch hochzukommen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass das funktioniert, sage ich mal? Also, dass man wirklich merkt, dass jetzt auch nach den Steelers, nach der Saison, dass man das als Zweitligist oben schaffen kann und mithalten kann?
Also ich finde, grundsätzlich finde ich Auf- und Abstieg gehört dazu. Mhm. Das ist für mich eine tolle Sache, ist ja auch das, was den Sport ausmacht, den Ansporn, den man gibt, sei es den DEL-Clubs, die dann gegen den Abstieg spielen, beziehungsweise dann die DEL-2-Clubs, die dann für den Aufstieg spielen. Wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass das wirtschaftlich auch Sinn macht, dass da nicht Gelder ausgegeben werden, die nicht da sind, um die Mannschaft aufzurüsten, um dann tatsächlich aufzusteigen. Und dann ein Jahr später ist man dann pleite, weil man nichts mehr finanzieren kann. Ja, wie gesagt, solange es in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen darstellbar ist, finde ich das eine tolle Sache. Und habe mich auch für Bietigheim gefreut, die ja wirklich nach vielen, vielen Jahren Leistung in der DEL2 und nicht möglichen Aufstieg, der vorher nicht möglich war, dass die das dann endlich geschafft haben und dann jetzt auch sich oben halten können. Und ja, ich bin gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht.
Super, Alex, dann haben wir das auch noch besprochen, viele Themen auch sogar abseits deiner neuen Tätigkeit da in Bremerhaven. Ich wünsche dir dafür alles Gute, viel Erfolg. Wir hören uns dann sicherlich in der nächsten Saison nochmal, wie es dann so als Co-Trainer dann so wirklich ist, komme ich sicherlich nochmal drauf zurück. Ja, und jetzt erstmal viel Spaß beim Playoff-Gucken weiterhin und alles Gute. Danke dir.
Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein konnte.
Bis bald. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
Dann legen wir los. Das ist das Stichwort. Und wir wollen so ein bisschen den Blick über den Tellerrand heute werfen. Und ich sage hallo, Uli Egen.
Hallo, zusammen.
Grüße dich, vielen Dank für deine Zeit. Wo erwische ich dich gerade?
Ich bin momentan in Holland, weil ich lebe ja seit 12 Jahren in Holland. Und ja gut, jetzt ist ja Saison vorbei bei uns und deswegen bin ich momentan in Holland. Bin aber im Sommer auch viel bei mir zu Hause in Füssen, in meiner Heimat. Aber jetzt letztendlich in der Saison bin ich hier, weil ich ja, wie gesagt, in Lüttich Trainer bin. Und es ist nicht so weit weg von Holland, von Maastricht, wo ich wohne. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut.
Ja, spannend. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen im Gepäck nachher, aber wir wollen erstmal über die Aktualität bei uns in der Penny DEL sprechen. Wir sind ja mitten in den Playoffs, sprechen jetzt am Mittwoch miteinander und wir wollen das Thema Serienmanager mal etwas beleuchten, denn du wirst in der Finalserie als Serienmanager eingesetzt. Vielleicht wissen auch viele Eishockey-Fans gar nicht, dass es sowas gibt. Das haben wir aber immer in der Playoff-Zeit. Die erste Frage, du kannst ja aber noch gar nicht absehen, wie wir alle nicht, wo es dann überhaupt hingeht, ne?
Nee, momentan nicht. Es gibt ja 5. Spiel morgen in Berlin und dann muss ich halt gucken. Wenn Berlin weiterkommen soll, spielen sie am Freitag. Da muss ich dann schon am Freitag in der Früh nach Berlin fahren. Mhm. Und wenn Mannheim weiterkommen soll, dann glaube ich, ja, denke ich mal, geht es am Samstag an in München, weil München dann Heimrecht hat als Bester, als Zweitplatzierter in der Runde. Ja, genau. Wie gesagt, das weiß ich momentan nicht. Muss ich morgen Abend abwarten. Da werde ich mit Tino Boos noch besprechen, was passiert, wo ich hinfahren muss. Und dann sehen wir ja, was... Dann muss ich halt auf der Autobahn. Aber das ist für mich jetzt egal, ob ich von hier nach Berlin fahre oder nach München fahre. In dem ersten Spiel ist es eigentlich egal.
Ja, dann lass uns den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal so ein bisschen erklären, was so ein Serienmanager denn macht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblicke geben in die Arbeit, die du denn in diesem Fall ja Finalserie, was man dann als Serienmanager macht.
Ja, gut, Serienmanager ist ja mehr oder weniger das Verbindungsglied zwischen beiden Mannschaften, Schiedsrichtern. Es ist ja in den Playoffs angedacht, dass die Schiedsrichter nicht mit den Trainern sprechen, sondern die Schiedsrichter sprechen eigentlich mit mir und ich spreche mit den Managern und die mit den Trainern. Das heißt, wenn etwas vorfällt auf dem Eis, wo der Trainer nicht einverstanden ist, kann er nicht unmittelbar nach dem Spiel oder während dem Spiel mit dem Schiedsrichter diskutieren, sondern das kann man nach dem Spiel, kann man das im Austausch mit den beiden Managern mit mir diskutieren und ich leite das dann weiter an die Schiedsrichter beziehungsweise an Herrn Boos und Van Ameln, Herrn Van Ameln. Und dann, es geht in der Regel an, ich muss frühzeitig im Stadion sein, muss vor der Serie mit beiden Managern sprechen, muss darauf hinweisen, was sie zu tun haben, mehr oder weniger mit der Kommunikation mit mir und mit Schiedsrichtern und mit Trainern. Ich persönlich darf auch nicht mit Spielern und Trainern sprechen, sondern ich spreche allein mit den Managern. Da gibt's immer Situationen im Spiel, wo die Trainer nicht einverstanden sind. Dann wird das hinterher diskutiert, auch mit den Schiedsrichtern, mit Videoanalyse. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz gut organisiert. Das ist auch dann vor dem Spiel auch gehe ich zu den Schiedsrichtern, stelle mich vor kurz und dann sprechen wir im ersten Spiel. Gut, die Schiedsrichter kennen die Spieler ja auch gut von der Saison her, was passiert, wer da vielleicht ein bisschen ein Rüpel ist in Anführungsstrichen. Oder man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe aus meiner Position her ein paar Jahre mache ich das schon. Die Schiedsrichter sind extrem gut vorbereitet, sind sehr fokussiert auf die, speziell in den Playoff-Spielen, sehr fokussiert, haben gute Videoanalyse oder machen gute Videoanalyse und ich begleite das halt. Mein Job ist auch jetzt vor dem Spiel mit dem Spielgericht zu sprechen, dass ich eben der Ansprechpartner bin, wenn irgendwas passiert, wenn ein Plexiglas rausfällt, muss ich auch gleich die DEL informieren, wenn es Spielverzögerungen gibt. Dann beim Warmlaufen mehr oder weniger muss ich aufpassen, dass nichts passiert, ob alles ordnungsgemäß angeht. Die Heimmannschaft geht zuerst aufs Eis und pünktlich und ihre 20 Minuten, das ist ja eine Zeitvorgabe, die eingehalten werden muss. Dann während dem Spiel ist es wichtig, dass ich schaue, dass alles mehr oder weniger funktioniert, was ja in den meisten Fällen der gar nichts passiert. Dann muss ich immer die Spielerbänke im Blick haben, wenn irgendwas passieren sollte. Natürlich das Spiel angucken, das ist ganz klar. Und meine Hauptaufgabe ist auch dann, nach dem Spiel einen Bericht zu schreiben an Tino Boos oder Van Ameln, was passiert ist, wenn irgendwas passiert ist oder wenn irgendwas nicht in Ordnung war. Ich meine, muss halt alles, ich sag, von der Organisation her wissen die Vereine eigentlich, was sie machen müssen. Aber es gibt doch die ein oder andere Situation einmal, wo eben nicht passt. Wie zum Beispiel in der ersten Serie mal in München gegen Augsburg, wo ich glaube, da vor einigen Jahren, da sind die Augsburger immer für 7, 8 Minuten zu früh aufs Eis gegangen. Da muss ich ja mit dem Manager sprechen, es geht nicht und. Das sind halt so die Kleinigkeiten, dass halt der Ablauf eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, dass eben, wie gesagt, nichts passiert. Und da gibt's ja nach dem Spiel immer Diskussionen mit den Managern. Wir telefonieren dann nicht unmittelbar nach dem Spiel, sondern erst am nächsten Tag mit den Managern, wenn die was haben. Ich sage immer mal, da gibt's ja immer gewisse oder unterschiedliche Ansichten. Dann werden Videos angeschaut, da schicken wir Videos von Fouls oder nicht gegebenen Tor oder unglückliches Tor mit, wenn Spieler den Torwart bearbeiten. Und lauter solche Situationen, das ist zwar auch vom Schiedsrichter die Aufgabe, das zu regeln mit seinen, also vom Schiedsrichter Obmann, der ja immer dabei ist und mit mir auf der Tribüne sitzt. Aber letztendlich ist es halt so, dass ich dann wieder die Manager darauf hinweise, die sollen ihren Trainer sagen, die Trainer den Spielern, dass das eben nicht geht, dass man in den Torraum fährt, den Torwart checkt oder als Beispiel jetzt nur. Ja. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe.
Ja, spannend, total vielschichtig, was der Serienmanager
es ist vielschichtig, aber das ist ja Routine. Ich meine, ich bin ja auch Trainer, ich sehe das ja auch. Gut, ist mit der Organisation vorm Spiel ist was anderes, aber das macht ist kein Problem eigentlich, weil man muss sagen, die Clubs sind eigentlich sehr hilfsbereit und sehr kommunikativ mit mir, auch die Manager, das ist kein Problem. Das ist ganz gut organisiert eigentlich.
Gibt es sowas dann eigentlich, wie gesagt, wir wollten auch später noch über deine Trainertätigkeit in Lüttich in Belgien sprechen, wo du aktuell jetzt Trainer bist, auch durchaus erfolgreich. Gibt es da so etwas auch, so einen Serienmanager in der entscheidenden Phase?
Das wäre schön, wenn es das geben würde, aber das gibt es nicht. Die sind froh, wenn sie es schließlich da zusammenbringen, mehr oder weniger. Nein, das war jetzt ein Spaß, aber das gibt es in Belgien nicht. Das kommt ja von der NHL. Die NHL macht es ja die ganze Saison, also bei den normalen Ligaspielen auch, aber bei uns in Deutschland in der Penny DEL wird das nur gemacht in den Playoffs. Ich finde das gut eigentlich, weil man ist abgesichert, auch von der Organisation her, von der DEL, von der Penny DEL ist man abgesichert und kann doch das eine oder andere mal verbessern. Dann wir sind auch in Verbindung mit Rob Schick, der guckt sich auch die Spiele an und der ist auch in Verbindung mit den Schiedsrichtern. Und das ist also eine gute Kommunikation während dem Spiel. Das ist also sehr vielseitig. Das ist nicht nur das Spiel angucken, sondern man muss ja auch in Drittelpausen vielleicht einmal den einen oder anderen in Tino Boos oder den Herrn Van Ammel anrufen und den Rob Schick anrufen und fragen, wie er das gesehen hat. Und er gibt da auch seinen Kommentar dazu mit WhatsApp. Und das ist also sehr vielschichtig. Wenn irgendwas böses Foul oder Check gegen den Kopf ungültiges Tor oder es gibt halt so Situationen, da muss man halt dann kommunizieren. Und das ist halt dann eigentlich schon immer, die Arbeit ist nicht schwierig, aber man muss doch aufpassen, dass im Endeffekt alles ordnungsgemäß abläuft, weil die Manager beziehungsweise die Trainer über die Manager kommen dann schon nach dem Spiel oder am nächsten Tag und sagen, hoppla, da war irgendwas, warum wurde das nicht gepfiffen?
Ja, und man muss doch sicherlich auch das ein oder andere dann abfedern oder abpuffern, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass die Trainer und Manager natürlich, das ist ja auch verständlich, in so einer Serie geht es um sehr, sehr viel in der Playoff-Zeit. Du hast auch angesprochen, jetzt Berlin gegen Mannheim, morgen Abend entscheidendes Spiel 5, der Sieger zieht ins Finale ein. Also es geht um sehr, sehr viel. Dafür arbeitet man die ganze Saison am Ende des Tages. Von daher wird dann auch doch viel auf dich zukommen, wo man vielleicht auch ein bisschen beruhigen muss oder es richtig einordnen muss und die Gespräche vor allem, so wie du sagst, auch mit den Managern dann suchen muss.
Ja, das ist klar. Das ist ja immer so, unmittelbar nach dem Spiel ist es eigentlich nicht angebracht, mit den Managern zu reden. Das ist also, man verlässt ja das Stadion dann unmittelbar nach dem Spiel auch mal, wenn man nach dem Spiel auch mit den Schiedsrichtern gesprochen hat über gewisse Situationen. Das ist ja auch, das höre ich mal an. Ich meine, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich kann da auch mein Kommentar und gebe da meinen Kommentar dazu. Und wir gucken dann, wie gesagt, im Video guckt man das dann an, was passiert ist und gewisse Situationen oder das wird dann schon angeguckt. Und wie gesagt, nochmal, die Schiedsrichter machen da einen guten Job. Die sind da sehr, sehr fokussiert. Auch nach dem Spiel, vor dem Spiel sowieso, nach dem Spiel auch. Während Drittelpause gehe ich nicht zu den Schiedsrichtern. Das macht der Obmann und dann, gut, wenn irgendwas wäre, würde ich schon mal mit reingehen, aber es war bisher nicht der Fall. Aber es geht auch, weil Sie gerade angesprochen haben, es geht halt darum, auch nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel mit einem Manager, Trainer sowieso nicht zu sprechen, das bringt nichts. Ich warte meistens am nächsten Tag, rufe ich sie dann beide an, und frage, was los ist, ob sie ein Problem haben oder wie das war. Und dann wird halt diskutiert. Okay. Und dann aber, was ganz wichtig ist für mich, dass ich beim nächsten Spiel wieder vor dem Spiel mit den beiden rede. Immer mit den beiden zusammen dann. Wir sind dann immer zu dritt und wenn es der Schiedsrichter Frage gibt, kommt meistens der Schiedsrichter, Beobachter dazu. Und dann sprechen wir über die Situationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind da sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, ja, eigentlich, die sehen das eigentlich auch ein, wenn es ein, zwei Tage später ist dann. Mhm. Das ist dann nicht so, dass da gestritten wird oder heiße Diskussionen gibt, sondern es ist einfach passiert und die wissen genau im Endeffekt, es gibt, ist immer einmal positiv, einmal negativ. Weil die Schiedsrichter, die versuchen auch ihr Bestes und da wird halt diskutiert. Gut, es ist halt immer ärgerlich dann, wenn es nach dem Spiel oder einen Tag später dann eine Matchstrafe gibt oder der Spieler gesperrt wird, speziell in der Playoff. Das ist halt ärgerlich. Aber gut, da ist wieder das Schiedsgericht zuständig. Und da wird halt dann diskutiert drüber. Das ist aber immer ganz gut vor dem Spiel. Schön beruhigen, alles okay. Nach dem Spiel in Ruhe lassen, nächsten Tag mit denen telefonieren. Das sind so zwar immer noch ein bisschen aufgebracht, schicken dann immer ein paar Videoclips von gewissen Situationen. Die muss ich dann ansprechen, auch mit dem Boos, mit dem Tino und mit dem Fanname, gut, dann Fanname weniger, aber mit Tino mache ich das meistens, sprechen wir das durch und der, ja gut, das ist dann eine Kommunikation wieder mit dem Lenz Funk, der eben da zuständig ist für den Strafen. Und dann, ja, im Endeffekt bin ich da dabei, immer die Manager schön zu beruhigen. Und da muss ich sagen, das ist mir bisher immer ganz gut gelungen und die sind auch zufrieden damit.
Wie wichtig ist denn das, dass du selber Trainer bist, wie du angesprochen hast. Also du kannst dich dann ja, könnte ich mir vorstellen, ist ja sehr wichtig, dich reinversetzen zu können in die Lage eines Trainers oder auch Managers, als wenn man das nicht könnte. Das ist höchstwahrscheinlich ja, sind ja zwei Paar Schuhe, nehme ich an, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist klar. Ich bin ja Trainer. Ich sehe mich also, ich war auch Manager lange in der DL und Trainer. Aber ich sehe mich da als Trainer, versetze ich mich nicht sicher in beide Mannschaften, das ist ganz klar. Aber was für mich sehr, also sehr von der Erfahrung her sehr wichtig war, ist einfach die Seite der Schiedsrichter zu sehen. Mhm. Das hat meine Meinung als Trainer, wenn ich bin ja sehr aufbrausend auch an der Bande, meine Meinung als Trainer schon ein bisschen geändert. Weil du hast ja im Endeffekt, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung macht und es gibt kein Video-Call, dann hast du ja keine Chance mehr, dass der Schiedsrichter kommt, okay, das war mein Fehler, nimm die Entscheidung zurück. Nee, das nicht, aber die Entscheidung, was die Schiedsrichter machen, das war für mich eigentlich viel interessanter, wie ich als Trainer oder Manager. Gut, ich kann mich da gut reinsetzen, weil ich das ja mein ganzes Leben gemacht habe. Aber letztendlich, für mich war entscheidend und ich habe eine andere Sicht jetzt als Trainer für die Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich die Erfahrung, wo ich da gemacht habe. Aber gut, als Trainer ist man immer, versucht immer seine Mannschaft zu schützen und zu helfen. Das ist ganz normal. Oder der Manager, das ist ja ganz normal. Aber da muss man schon eine gewisse Linie ziehen und darf man da nicht unter die Gürtellinie gehen. Und das ist wichtig. Und da habe ich bisher nur gute Erfahrungen mit allen Managern gemacht.
Gab es in der Vergangenheit, du musst jetzt sicherlich keine Namen nennen, das wäre dann ja vielleicht auch nicht so richtig clever, wenn wir das hier bei uns in unserem eigenen DL-Podcast tun, aber es gab doch sicherlich, du hast angesprochen, das ist nicht das erste Mal, dass du als Serienmanager im Einsatz bist, es gab doch sicherlich Serien, wo es hoch herging, oder?
Ja, sicher. Natürlich, das ist klar. Wenn ich jetzt eine Serie anspreche, München gegen Augsburg seinerzeit, das waren 7 Spiele, ich meine, da ging das hoch her, weil die Spiele waren alle ziemlich eng. Ja. Und da kommt natürlich von beiden Seiten, muss man sagen, kommt natürlich viel, nicht Kritik möchte ich nicht sagen, aber viel, wo sie sagen, ja, Schiedsrichter hätte und wenn und aber anders pfeifen müssen. Aber gut, das gibt's immer. Wie gesagt, das ist die Sicht der Trainer und Manager für ihren Club. Das ist ganz normal. Aber das muss man halt mit denen dann ausdiskutieren und das ist eigentlich immer ganz, hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
Wen siehst du denn eigentlich? Ich habe auch vor diesem Gespräch habe ich mit Alex Sulzer gesprochen hier im Podcast, der wird ja neuer Co-Trainer in Bremerhaven, hat selber ja auch sehr gut gespielt, hat mir jetzt gesagt, dass er trotzdem die Berliner, auch wenn sie jetzt 2 Spiele verloren haben, sieht sie einen Hauch, einen Tick vorne aufgrund der Qualität. Wie blickst du da drauf und dann vielleicht auch schon auf das Finale? Die Münchner haben ja einen sehr, sehr guten Lauf aktuell.
Ja gut, die Münchner haben sich sehr schwer getan gegen Düsseldorf, muss ich sagen. Da hat Düsseldorf überragend, da war ich ja auch Serienmanager, da hat Düsseldorf überragend gespielt. Das war also wirklich, das waren die vier Spiele waren sehr auf Augenhöhe, kann man sagen. Das ist klar, dass München die bessere Mannschaft ist oder hat, das ist auch klar. Aber die Düsseldorfer haben das sehr taktisch, sehr clever gespielt und das war sehr eng. Also jetzt München in der zweiten Serie gegen Wolfsburg, war es natürlich auch Pech für Wolfsburg, dass die fünf verletzte Spieler gehabt haben oder fünf Spieler, die nicht einsatzfähig waren, nicht gespielt haben. Das macht natürlich viel aus. Das ist ganz normal. Das ist richtig. Aber da hat sie München auch, ja, okay, auch durchgesetzt. Das ist klar. Playoff setzt man sich nicht so leicht durch. Das ist klar. Die haben einen Lauf. Die sind jetzt im Lauf. Aber auf der anderen Seite jetzt die Serie Mannheim gegen oder Berlin gegen Mannheim ist natürlich so. Berlin führt 2-0 in Serie, steht 2-2. Die Spiele waren auch alle ziemlich eng. Bis auf das, ja, gut, kann man sagen, bis auf das zweite Spiel. Aber letztendlich hat Mannheim jetzt den Flow. Die meint, das ist jetzt gar nicht so einfach für Berlin jetzt, das Heimspiel. Ich meine, man sagt immer Heimspiel und Auswärtsspiel. Meiner Meinung nach macht das gar nicht so viel aus. Im Gegensatz, das erste Spiel und das fünfte Spiel, wenn du zu Hause hast, ist in meinen Augen immer schwieriger, wenn du als Heimmannschaft spielst, wie als Auswärtsmannschaft.
Warum ist das so aus deiner Sicht?
Ja gut, zu Hause erwarten die Zuschauer und kommen und gute Stimmung und alles. Und du, wenn du auswärts spielst, du hast ja, gut, im Endeffekt im ersten Spiel sowieso, aber jetzt im fünften Spiel ist es halt, du hast den Flow, du hast zwei Spiele gewonnen, du hast 0-2 Rückstand in der Serie aufgeholt, du bist jetzt eben kommen, dass die Spiele immer eng sind, dass das beidseitig immer runterfallen kann für eine Mannschaft, das ist auch klar. Aber ich glaube, auswärts, der Druck auswärts ist nicht so groß wie zu Hause, in meinen Augen. Mhm. Gut, das sind jetzt zwei gleichwertig, kann man sagen, wenn die vier besten Mannschaften am Schluss spielen im Halbfinale, da gibt es ja keinen großen Unterschied.
Ja, das ist richtig. Deswegen ist es so eng. Ja, klar.
Deswegen ist es so eng. Aber die Heimmannschaft hat da in meinen Augen schon ein bisschen, ja, ich denke mal, nicht ein Nachteil möchte ich nicht sagen, aber ich finde, als Auswärtsmannschaft, auch aus meiner Erfahrung her, hat man da eigentlich dann schon, das geht mal locker ran, die Sache ran. In Anführungsstrichen locker. Das ist, Heimmannschaft ist ja unbedingt gewinnen und weiterkommen. Klar. Und die Auswärtsmannschaft sagt, okay, wir spielen auswärts, jetzt schauen wir, was passiert. Wir haben zwei Spiele gewonnen, wir sind jetzt im Flow, wir haben jetzt ganz gut gespielt, wir sehen, wir können die schlagen, auch zwei Spiele hintereinander, warum nicht das dritte Mal und. Das ist, kommt alles dazu.
Ja, es wird spannend zu sehen sein, was morgen Abend passiert, um dann zu wissen, wer eben im Finale steht. Erfahrung hast du eben angesprochen. Wir wollten noch ein bisschen über deine Zeit jetzt gerade in Lüttich sprechen. Du bist da seit 2020 Trainer, wenn ich das richtig...
Ich bin jetzt dritte Jahr. Jetzt, ich war kurz, das erste Jahr war Corona-Jahr, da haben wir nur 3 Monate mehr oder weniger gespielt und trainiert, aber da war ja auch ganze Saison eigentlich gar kein Wettbewerb. Und jetzt letztes Jahr fing es dann ja Gott sei Dank an und da haben wir ja eine ganze Saison durchgespielt, Gott sei Dank.
Ja, und sehr erfolgreich. Aber lass erstmal nochmal schauen. Ihr spielt dann zusammen mit der holländischen Liga, ist das richtig?
Wir spielen, wir sind 8 Teams in der Elite League. Da spielen 4 Mannschaften von Holland und 4 Mannschaften von Belgien. Aha. Und ja, okay, wir spielen, dann gibt es dann, aber intern gibt es noch den belgischen Meister, den holländischen Meister, den belgischen Pokalsieger und den holländischen Pokalsieger. Mhm. Ich muss sagen, in Belgien, ich war ganz überrascht, weil mich normalerweise, gut, wir haben in der Benelux im Finale verloren, in Overtime gegen Herren Wien, aber mich hat das ganz überrascht, dass eigentlich in Belgien der belgische Pokal bzw. die belgische Meisterschaft wichtiger ist wie die Benelux, wie der Gewinn der Benelux. Mhm. Hat mich ein bisschen gewundert, aber für die Zuschauer und für die Fans, ist es eigentlich wichtiger, dass du in Belgien dann Meister wirst, beziehungsweise Pokalsieger? Und das sind wir Gott sei Dank geworden. In der Historie war das die beste Saison von Lüttich, was wir gespielt haben. Das war sehr, sehr erfolgreich, sehr schön. Wir haben, wenn es dann möglich war, die Zuschauer, das Stadion war immer voll mit 2.500 Zuschauern, ein schönes Stadion. Mhm. Und muss sagen, hat eigentlich sehr Spaß gemacht, haben eine gute Mannschaft gehabt und das war eigentlich schon ganz, ganz positiv einmal.
Wie würdest du denn die Qualität einschätzen da in der belgischen Liga? Kann man das irgendwie vergleichen mit anderen Ligen? Kann man den Vergleich zu uns, zur Penny DL überhaupt ziehen? Oder ist das?
Nein, das ist auf keinen Fall. Um Gottes Willen, wir sind ja semi-professionelle Spieler. Wir haben ja nur 2 Ausländer. Das sind Profis. Und vielleicht der ein oder andere hat noch 1 oder 2 Spieler, die weniger arbeiten und gar nicht arbeiten. Aber es ist ja semi-professionelle Liga. Und die ist ganz gut geführt eigentlich so von den Spielern her. Die Spieler machen das so ganz vernünftig in ihren Möglichkeiten. Ich meine, die arbeiten alle oder studieren. Das ist ja nicht so einfach. Wir trainieren zum Beispiel abends immer spät. Also um 8:30 Uhr abends.
Okay.
Können Vormittag gar nicht trainieren, spielen dann meistens Samstag, Sonntag, weil am Freitag können die Spieler nicht mitfahren, wenn wir jetzt nachher Wien fahren, wo man 4 Stunden zum Beispiel fahrt mit dem Bus. Aber es ist, sagen wir so, vom Niveau her würde ich sagen, das ist eigentlich, wir haben jetzt einmal auch gegen Krefeld einmal in der Vorbereitung gespielt, gegen Krefeld von der Oberliga haben gewonnen. Aber ich sag mal, vom Niveau her ist es so Ende DL2, Anfang Oberliga. Das Niveau, okay, was wir ungefähr haben. Mhm. Weil man muss ja sagen, in der DL2 sind ja alles auch schon Profis. Und in der Oberliga mittlerweile, wenn man die von glaube 24 Mannschaften in der Oberliga sind, ja, glaube ich, schon 18 Mannschaften auch professionell geführt und ja, Profis. Ja. Wenn ich jetzt die ganzen Mannschaften hier ansehe und verfolgt das auch, oder mir damals vor einigen Jahren, wo ich mit Didi Hegen in Duisburg trainiert habe, da waren wir auch Profis, haben wir nur Profis gehabt. Okay, aber haben studiert, aber gearbeitet hat keiner. Das waren nur Profis schon damals. Und deswegen ist eigentlich, ich sag mal, das Niveau von der DL2 und von der Oberliga, DL2 am Ende und Oberliga am Anfang, ist unser Niveau, würde ich sagen. Mhm. Das ist unser Niveau.
Was sind die schönsten Erinnerungen an deine ganzen Stationen hier in der DEL? Da gibt es ja von den Kassel Huskies über die Haie, Eisbären Berlin, Moskitos Essen, Füchse Duisburg hast du eben angesprochen, Kaufbeuren, da gibt es ja ganz viele Clubs, wo du auch dann als Trainer aktiv warst. Das ist ja, kann ich mir vorstellen.
Die weiß ich eigentlich gar nicht mehr, die Clubs. Als Spieler muss ich sagen, was hat es mir überall, ob ich jetzt in Frankfurt war oder in Berlin gespielt habe oder in Düsseldorf, das waren schon Top-Stationen. Aber meine schönste Zeit eigentlich im Eishockey war, ja, okay, da habe ich damals meine Karriere als Spieler beendet, war in Kassel. In Kassel bin ich ja damals als Spieler ins Management übergetreten und habe eigentlich insgesamt, glaube ich, 11 Jahre in Kassel gearbeitet, auch zeitweise als Trainer und hauptsächlich aber als Manager und sportlicher Leiter. Und da muss ich sagen, da waren ja Vizemeister mit den Huskies damals. Und ich muss sagen, das hat mir eigentlich am besten gefallen, weil wir die Huskies damals von der dritten Liga sind sie aufgestiegen in die zweite Liga. Da bin ich als Spieler hingegangen in die zweiten Liga. Da wurde das dann professionell übernommen von der Brandkasse damals und von Mercedes, wurden unterstützt. Und da wurde es professionell. Und in den 10 Jahren haben wir eigentlich die Kassel Huskies gemacht. Ja, das waren eigentlich, wie gesagt, erst 3 Jahre Spieler und dann 7 oder 8 Jahre als sportlicher Leiter, Manager und Trainer zum Teil ab und zu mal. Und da haben wir eigentlich die Huskies richtig aufgebaut zur Vizemeisterschaft. Und ich muss sagen, das war eigentlich meine schönste Zeit, weil es doch eine lange Zeit war. Und ja, wenn man halt so viel Erfolg hat, war das auch schön. Das ist halt der Unterschied jetzt, ob Manager war oder Spieler. Ich meine, Spieler war es in Füssen, wo ich meine ersten 7 Jahre in der ersten Liga, also damals höchste Liga gespielt habe, auch schön. Oder in Düsseldorf 3 Jahre oder in Berlin dann 2 Jahre oder als Trainer bei den Eisbären. Ich meine, oder ja, das war eigentlich überall schön. Ich war ja auch in Italien Trainer 2 Jahre. Das war auch schöne Zeit. Das ist halt, ich habe mir halt gedacht, okay, wenn ich irgendwo coachen kann, oder dann mache ich sowas, speziell auch im Ausland. Das ist eine Erfahrung für mich. Ich meine, irgendwann bin ich ja eigentlich mehr oder weniger so schon Rentner. Und gut, solange es halt noch geht und mir Spaß macht und ich gerne mit jungen Leuten arbeite, ist das okay. Ja, aber nochmal auf die Frage zurückkommen, die schönste Zeit war in Kassel.
Ja. Und sag mal, wirklich allerletzte Frage, bleibst du denn in Lüttich Trainer? Kannst du dazu schon was sagen oder ist das noch in der Diskussion?
Nee, ich habe einen Vertrag. Ich habe einen Vertrag. Ich glaube 2 Jahre jetzt. Ich glaube, der geht nur 2 Jahre, aber gut, das ist bei mir. Die wollen mich immer, die sagen mir mal, ich mache gute Arbeit, wir bauen die jungen Spieler ein, wir haben, glaube ich, 8 Nationalspieler. Wir haben jetzt wieder auch bei der B2-WM, da haben wir 3 Spieler von uns dabei. Und jetzt auf der B2-WM, wo Belgien gespielt hat, haben wir auch 5 dabei. Also wir haben gute Jungs dabei, die schon wollen, die also, wie gesagt, als Semi-Profis schon eigentlich hundertprozentig bei der Sache sind und sehr fleißig sind und sehr und gewinnen wollen. Das ist für mich wichtig, dass die Mannschaft trainiert, wenn die Spieler gewinnen wollen. Ja. Also jetzt nicht das Spiel gewinnen wollen, sondern im Endeffekt am Schluss am Pokal gewinnen wollen. Und das war der Fall, das hat mir Spaß gemacht. Wenn du als Trainer siehst, dass die Spieler von alleine dann nicht immer vom Trainer angestichtelt werden muss, dass man Pokal und das ist schön, das wollten die unbedingt. Ja. Weil die haben das gesehen, dass das ja auch schön ist und das ist, ja, für Lüttich auf jeden Fall toll, dass wir zwei Pokale gewonnen haben. Und wie gesagt, im Finale gegen RNW haben wir leider in Overtime verloren.
Na gut, so ist es manchmal im Sport, ne? Es kann ja, nicht ja, nur eben, nö, in die eine Richtung gehen.
Nee, eben genau. Das stimmt.
Ja. Ja, super, Uli. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Und ich drücke vor allem die Daumen, dass, wenn morgen Abend feststeht, wie die Serie ist, dass die dann vernünftig verläuft, die Finalserie.
Ja.
Für dich als Serienmanager. Und mach's gut. Vielen Dank.
Alles klar, vielen Dank und Grüße an alle Eishockey-Fans.
Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.